Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sind wir mit einer etwas verkürzten Mannschaft hier am Start. Wir haben Knut, Frank und Erik und Christoph pausiert in dieser Episode. Knut und Frank habe ich kürzlich gesehen. Wir waren gemeinsam via so eine Art Klassenfahrt. Wir waren auf dem Forum Automobillogistik, haben uns da seit langer Zeit endlich mal wieder live gesehen. Es hat diesmal stattgefunden bei Daimler Truck in Würth am Rhein in der Nähe von Karlsruhe. Das heißt, wir stehen noch voll unter dem Einfluss von dem, was wir dort gehört haben und miterlebt haben und die Gespräche, die wir da geführt haben. Das Motto in diesem Jahr war alles elektrisch, die Logistik in der neuen Mobilität. Und das soll auch heute ein bisschen so der Aufhänger für unsere heutige Diskussion sein. Das heißt, alles um Elektroautos, um China, um Elektromobilitätswende und vor allem auch die Auswirkungen, die die Elektromobilitätswende auf Logistik und Supply Chain hat. Und da vielleicht gleich zum Anfang so ein paar Beobachtungen, ein paar Dinge, ein paar Schlagzeilen, ein paar wichtige Ereignisse, die in letzter Zeit passiert sind, die so ein bisschen den Fortschritt der E-Mobilitätswende so ein bisschen nicht in Frage stellen, aber zumindest nachdenklich machen lassen in Bezug auf die Elektromobilitätswende. Beispielsweise hat Apple gerade bekannt gegeben, dass sie ihr E-Auto-Projekt auf Eis legen. Das ist ein Projekt, an dem sie irgendwie 10 Jahre lang dran gearbeitet haben. Es ist jetzt offiziell erstmal ad acta gelegt. Weiterhin hat Mercedes angekündigt, dass sie von ihrer Electric-Only-Strategie erstmal abweichen, haben ihre Elektroziele kassiert. Die Autovermietung Sixt und Hertz fangen an, die EVs aus ihren Flotten zu werfen, weil sie schlecht angenommen werden von den Kunden und schlechte Wiederverkaufswerte haben. Das Wachstum der Zulassungszahlen von Elektroautos ist auch zurückgegangen. Liegt natürlich daran, dass vielerorts die Förderungen wegfallen, die Preise für neue und gebrauchte Elektrofahrzeuge fallen überall. Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass die Dekarbonisierung von Transport und Verkehr jetzt nicht kommt, sondern nur, dass der Fortschritt im Prinzip nicht linear verläuft, wie man das vielleicht noch vor 1 bis 2 Jahren prognostiziert hat und wie es vielleicht auch wünschenswert wäre. Auf dem Forum Automobillogistik war das, glaube ich, den meisten Teilnehmern klar. Dort wird sowieso mit sehr langen Zeithorizonten gearbeitet. Alle stellen sich auf eine lange Reise ein sozusagen und so eine Einsicht, dass die Weichen für die Zukunft jetzt gestellt werden. Und keiner glaubt, dass wir in irgendeiner Art und Weise jetzt den Schwung rausnehmen können und zurücklehnen können und irgendwie jetzt eine ruhige Kugel schieben können. Ganz im Gegenteil, eine weitere Schlagzeile, die ihr wahrscheinlich alle verfolgt habt, ist die, dass zum ersten Mal ein in China gebauter Autofrachter von dem chinesischen Automobilhersteller BYD mit 3000 BYD-Fahrzeugen an Bord in Bremerhaven angelegt hat. BYD Explorer Number One heißt der Frachter, einer von 7, die BYD bauen lässt. Und es gibt ja viele Beobachter, die sagen, dass jetzt so eine riesengroße Welle bevorsteht, so eine Schwemme von chinesischen Elektrofahrzeugen, die jetzt hier in Kürze auf den Markt kommen sollen. Davon ist momentan noch nicht so viel zu sehen, ehrlich gesagt. Auch diese 3000 Fahrzeuge hier sind jetzt nicht die große Welle, die da vielleicht noch kommen mag, aber das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit und es wird spannend sein zu beobachten, wie die chinesischen Fabrikate hier angenommen werden und hier den Markt beeinflussen. Darüber werden wir im Laufe des Gesprächs jetzt sicherlich auch noch sprechen. Aber Knut, was hast du denn so an High-Level-Insights und Erkenntnissen aus dem Forum Automobillogistik mitgenommen, gerade auch was die Elektrifizierung der Transporte angeht?
Spannend fand ich, wie die großen OEMs sich mit dem ganzen Thema Elektro auseinandersetzen, wie also sozusagen jetzt versucht wird, mehr und mehr Transporte über E-Trucks abzuwickeln. Und da auch so eine Strategie, fand ich auch sehr gut, von dem Host des Events, wo wir uns im Word getroffen haben, der gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal mit den Radius von 200 Kilometern anfangen. So, wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir auf die 500 Kilometer, weil das ist auch der Range von dem Truck, den sie ja demnächst anbieten. Und dann müssen wir gucken, wie es denn eigentlich weitergeht. Und was alle sehr stark betont haben, ist, dass eben die Ladeinfrastruktur noch nicht da ist. Völlig klar. So, und jetzt ist aber die Frage, wo mache ich denn eigentlich diese Ladeinfrastruktur? Wenn ich jetzt irgendwo ein Werk habe, dann habe ich natürlich auch sehr viele Verbraucher derzeit. So, dann habe ich auch sozusagen die Kapazität, dass ich da Ladestellen aufbauen kann. Passiert ja in Word. Wenn ich jetzt aber irgendwo bei einem kleinen Zulieferer bin, dann kann der einfach die Infrastruktur nicht aufbauen. Das heißt also, hier ergeben sich gerade Partnerschaften oder Unternehmen schließen sich zusammen mit Dienstleistern, um da was aufzubauen. Das fand ich sehr interessant. Ich fand auch sehr interessant, es hat ein Anlagenbauer oder eine Anlagenbauerin sehr angenehm, eine Maschinenbauerin, eine Professorin zu sehen, die zurück in die Industrie gegangen ist, fand ich super. Wir brauchen viel mehr Frauen hier in dem Umfeld, die über ihre aktuellen Projekte gesprochen hat. Und ein Beispiel, wo eben in Schweden mit privater Investition ein Green Steel Plant aufgebaut wird. Das heißt also, da gehen nicht sozusagen die klassischen Stahlkocher rein, sondern hier wird über Investoren aus ganz anderen Industrien wird so ein Plant hochgezogen. Fand ich super spannend, super interessant und auch mal ein sehr guter Impuls.
Frank, was hast du mitgenommen?
Was habe ich mitgenommen? Als allererstes stehen wir vor einer sehr, sehr großen Herausforderung und Aufgabe. Und wir müssen ja Folgendes meistern. Wir müssen ja es hinbekommen, eine kosteneffektive Dekarbonisierung, gleichzeitig aber auch die Verbesserung der Profitabilität und Liquidität hinzubekommen. Und das ist eine riesen, riesen Herausforderung für alle beteiligten Firmen. Ob wir jetzt, sage ich mal, im LKW-Bereich, haben wir ja gelernt, großes Thema ist Ladeinfrastruktur. Du warst eben betroffen gewesen, dass da ein Zusammenschluss in partnerschaftlicher Kooperation vollzogen worden ist, was man sich wahrscheinlich vor einigen Jahren gar nicht so vorstellen konnte. Wo jetzt drüber nachgedacht wird, über die Ladeinfrastruktur, die uns fehlt, da letztendlich Investitionen gemeinsam zu tätigen, ne? Weil keiner schafft es wahrscheinlich alleine. Das zweite Thema, was ich da so ein bisschen mitgenommen habe, ist das Thema, ja, ist nicht nur elektrisch, Wasserstoff kommt auch. Wasserstoff wird eine Alternative werden zur Elektrifizierung der Mobilität. Und dann natürlich im Pkw-Bereich haben wir ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drüber zu sprechen. Die chinesischen Automobilhersteller, was die da machen. Und natürlich auch die Überkapazität, die jetzt da ist in China. Und natürlich jetzt die Ausweitung der chinesischen Autohersteller auf den europäischen Markt. Also das habe ich so mitgenommen. Sehr spannende Themen und eine sehr hohe Herausforderung. Uns alle.
Ja, lass uns da gleich mal drauf zurückkommen. In der Tat, ein Stichwort ist eben schon gefallen, das Stichwort Zusammenarbeit, Kollaboration. Wenn es ein Stichwort oder ein Thema gab, das sich durch alle diese Sequenzen, alle die Vorträge gezogen hat, dann war das diese Einsicht, dass diese Herausforderung nicht zu bewältigen ist im Alleingang. Und nur in Partnerschaften mit den Lieferanten, mit den OEMs und vor allem auch mit den Logistikdienstleistern, die ja in der Vergangenheit ein bisschen so als Anhängsel, irgendwie als Nachgedanke sozusagen gedacht wurden, die jetzt schon mit am Tisch sitzen, bevor die Produkte, bevor die Infrastruktur steht, sind Logistikdienstleister schon mit am Tisch. Einer, der das besonders gut auf die Straße gebracht hat, war Dieter Braun von Audi. Die machen jetzt in den kommenden Monaten, das nennen die einen Green Deal Day. Und da laden die sozusagen LKW-OEMs, Spediteure, Infrastrukturbetreiber alle gemeinsam ein und planen gemeinsam, wie die Zukunft auszusehen hat. Es hat sich überall durchgezogen, also diese Einsicht, dass man das nicht am Alleingang machen kann. Und ganz, ganz früh werden auch schon Logistikdienstleister eingebunden. Erik, das erfahrt ihr sicherlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch bei solchen Green Deal Day-artigen Veranstaltungen dabei seid. Das ist auch ein bisschen Neuland für euch sozusagen, dass ihr so früh schon dabei seid, mit am Tisch sitzt und auch Entscheidungen entscheidend mit beeinflussen könnt, oder?
Ich bin ja gerade mal ganz schwer getroffen, dass du uns hier als Logistiker als Anhängsel bezeichnest, Kaste. Aber nichtsdestotrotz absolut wichtiges, richtiges Thema. Also diese Tage, also ob die jetzt Green Deal Day heißen oder irgendwie anders, das haben wir bei vielen OEMs im Automobilbereich, du hast aber auch bei vielen Maschinenbauern, jeder hat da so ein bisschen so andere Themen, aber jeder hat das, glaube ich, jetzt in den letzten 2-3 Jahren jetzt auch schon verstanden, das geht nicht alleine. Mhm. Weil du musst wirklich halt überlegen, wo hast du Kapazitäten, wo bekommst du genug Strom her, wo hast du Platz, um ein Fahrzeug überhaupt länger hinzustellen, welche Technologie kommt da eigentlich, für welche Verkehre kannst du das nutzen? Und auch, wie es Knut gerade sagte, also auch die meisten Logistiker, die wir so kennen und wir selbst natürlich auch, fangen halt wirklich mit dem Nahverkehr irgendwie an, also wirklich die kurze Strecke, die Innenstadtbelieferung, wirklich bis diese 150, 200 Kilometer, da macht das Sinn. Und deswegen hast du halt natürlich automatisch so die First Mile und die Last Mile, die du entsprechend halt abbilden musst. Und da versuchen natürlich Kunden sehr stark rauszufinden, Schenker, auf welches Pferd setzt ihr, andere Logistiker, worauf setzt ihr, welche Technik nutzt ihr hier, ist es jetzt Elektro, kommt jetzt Wasserstoff, brauchen wir jetzt dann doch HVO 100 oder welche Technik können wir bauen und was können wir entsprechend da gemeinsam tun. Das Gute ist, glaube ich, was man mittlerweile jetzt sieht, dass das weniger Marketing ist. Das hast du so vor 4, 5, 6 Jahren gehabt. Da hat jeder so irgendwie so ein Elektromobilitätsprojektchen irgendwo gesucht, um sich da irgendwo marketingtechnisch zu beweihräuchern. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gedreht. Alle merken, nee, das hat nachhaltig auch wirklich was damit zu tun, dass wir jetzt wirklich drüber nachdenken müssen, wie wir es tun. Aber es gibt halt echt die ganzen Baustellen. Wie kriegst du die Fahrzeuge her? Was kosten die Fahrzeuge? Wie rechnest du das entsprechend um? Und vor allen Dingen halt, wie betreibst du sie dann? Deswegen wäre jetzt für mich eine Frage, da ich leider auf der Konferenz jetzt nicht war, ob es da jetzt irgendwelche Tendenzen Richtung Zeitpläne gibt, auch ob sich da irgendein OEM oder irgendein Infrastrukturprovider vielleicht irgendwie hervorgetan hat. Weil für mich ist immer noch so ein bisschen so abwartende Haltung. Alle sagen zwar, ja, wir wollen und natürlich sind wir offen für Kooperation, aber so faktisch das letzte Tun. Und gerade wenn du dann zum Richtung Verlader kommst und dann sagst, ja, das kostet jetzt auch 3 Euro mehr als vorher, spätestens dann wird es halt meistens kompliziert.
Knut, das war eine sehr interessante Frage bei einem von den Vorträgen, die genau in die Richtung ging. Ja, sozusagen vorher dargestellt, ja, das ist unser Plan, das machen wir, ohne einen konkreten Zeitplan zu geben, gebe ich dir völlig recht. Ne? Also es stand nicht da jetzt irgendwie, in 2 Jahren passiert genau das, in 5 Jahren passiert das. Wahrscheinlich ist es auch noch ein bisschen unklar. Aber dann kam eine Frage aus dem Publikum, wie ist das denn jetzt eigentlich? Bezahlt denn dann der OEM dann auch die zusätzlichen Kosten, die dem Dienstleister dann entstehen?
Super.
Oder dem Supplier? Da gab es aber leider keine Antwort drauf. Verdammt. Ich war etwas. Frage war genau richtig. Antwort ist, ich glaube in der Tat, das ist noch nicht so richtig klar. Also die OEMs haben ja immer so die Tendenz, alles auf die Zulieferer und die Dienstleister abzuwälzen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Teil in der Kooperation, der jetzt mal anfängt, wo da auch klar sein muss, hey, wenn wir da zusammen hingehen wollen, dann müssen wir zusammen auch einen Beitrag dafür leisten. Und nicht nur einer.
Ja, und die andere Geschichte ist ganz einfach. Man möchte natürlich sein Produkt an den Markt bringen, wenn es da eine richtige Nachfrage gibt für das Produkt. Und was ich damit eigentlich meine, ich bringe mein Produkt nicht auf den Markt, wenn die Infrastruktur noch nicht da ist. Ne? Und ich mache dann eine Vorfinanzierung von der ganzen Geschichte und kann es dann nachher nicht verkaufen oder wenige Stückzahlen verkaufen. Mhm. Und da wir ja wissen, die Automobilindustrie läuft auf Basis Massenproduktion und Volumen und Kapazitätsauslastung. Ansonsten machst du kein Geld in dieser Branche. Und das ist natürlich die große Frage jetzt. Wann sind wir an dem Zeitpunkt, dass wir letztendlich auch die Voraussetzungen haben, um letztendlich in die Massenproduktion zu gehen? Das siehst du jetzt so ein bisschen im LKW-Bereich. Da fängt es jetzt so ein bisschen an. Denke ich mal, in den nächsten 2-3 Jahren werden wir auch massiv Sachen sehen, aber dann natürlich auch in dem PKW-Bereich sehen wir jetzt, dass wir da so ein bisschen im Nachteil immer noch sind, weil wir immer noch nicht im Modus Massenproduktion unserer Elektrofahrzeuge hier sind in Deutschland, aber letztendlich da auch schnell hinkommen müssen, weil ja die chinesischen Automobilhersteller uns da so ein bisschen einen Ticken voraus sind. Ne?
So, die Frage ist jetzt für mich, ob auf dieser Konferenz auch diskutiert wurde, welche Technologien sich durchsetzen würden oder ob das praktisch nur eher High-Level war. Das heißt, es gibt ja von Elektro über Wasserstoff, über HVO 100, über gewisse andere Gasthemen. Und wenn er jetzt praktisch so überlegt, für mich, wenn ich jetzt so 100% aufteilen müsste, wurde dann 95% rein über Elektro diskutiert oder sind die anderen Technologien auch am Kommen? Weil Wasserstoff ist für mich gefühlt so eine Wellenbewegung. Das ist mal viel da, da wieder viel weg, da wieder viel da. Ich hoffe persönlich, dass das auch noch mehr kommen wird, aber die Vorbereitung ist halt sehr zäh. Die Frage, war auf der Konferenz das ein Thema oder hat man da so gar nicht diskutiert oder auch ein bisschen so kategorisiert?
Knut? Also es war ein Thema. In einem Vortrag wurde es auch ganz klar angesprochen von dem Host in Word. Was da die Strategie ist, ist, dass es jetzt erstmal, ich würde sagen, so wie du gesagt hast, 95, 90, 80, also der Hauptteil geht in Richtung Elektro. Und es wird aber gleichzeitig weiterhin an Wasserstoff gearbeitet. Da gibt es auch Testfahrzeuge, es gibt auch Tankstellen. Und die Zukunft ist dann sozusagen die Kombination Elektro auf der einen Seite und Wasserstoff auf der anderen Seite. Diesel wird aber auch nicht ganz ausgeschlossen, vor allem eben in vielen anderen Ländern, wo einfach die Infrastruktur für Elektro und für Wasserstoff noch überhaupt nicht gegeben ist.
Gab es Prognosen, wann da was, wo, wie sein wird?
Ja, kann ich vielleicht kurz was zu sagen? Also Karin Redström, die Chefin von Mercedes-Benz Trucks, die hat nochmal einen Ausblick gegeben, auch nochmal deren Strategie von Daimler Truck und Mercedes-Benz Trucks dargestellt. Und das ist eine duale Strategie. Ne? Also die bekennen sich ganz klar dazu, dass sie sowohl an Batterietechnik als auch an Wasserstoff arbeiten. Die Prognose, die sie gegeben hat, war, dass in der zweiten Hälfte dieser Dekade, also ab 2025 und Richtung 2030, dann die ersten Modelle kommen. Es wurde auch noch viel diskutiert über Infrastruktur für Wasserstoff. Also da etablieren sich inzwischen auch die ersten Anbieter. Auch da wird zusammengearbeitet, wird zusammengeworfen, wird viel getestet. Ich habe mit einem Anbieter von Wasserstofftankstellen gesprochen. H2 Mobility heißen die. Die sind schon seit 2015 dabei, also peu à peu ein Wasserstofftankstellennetzwerk aufzubauen. Für LKWs sind derzeit 21 Stationen von denen live. 20 weitere sind für dieses Jahr geplant. Und die Kapazität dieser Tankstellen ermöglicht eine Betankung von bis zu 30 Lkw pro Tag. Da gibt es also eine Kapazitätsgrenze momentan noch. Die soll aber irgendwann dann auf 150 Lkw pro Tag ausgebaut werden pro Tankstelle. Das sind natürlich noch homöopathische Dosen und Mengen sozusagen, aber für Initialflotten reicht es auf jeden Fall. Es gibt im Moment ja auch nur irgendwie 2 Serien Wasserstofffahrzeuge über 12 Tonnen im Markt. Beide davon sind von Hyundai, soviel ich weiß. Und die große Frage, die im Raum steht, ist natürlich die, wird Wasserstoff in genügenden Mengen zur Verfügung stehen und zu welchem Preis? So, solange das nicht ansatzweise klar ist, ist es natürlich schwer, da Voraussagen zu machen. Aber in der Tat wird der Wasserstofftechnologie eine Rolle eingeräumt. Gerade auch deshalb, das war auch noch ein Punkt, der kam, ist, wenn du mal die Hochrechnung anstellst, wenn tatsächlich wir eine signifikante E-Lkw-Flotte auf den Autobahnen haben beispielsweise. Und in Raststätten müssen 50 LKWs gleichzeitig schnell laden, 45 Minuten oder 30, 45 Minuten aufladen. Dann ist das Netz, egal wie stark du es ausbauen kannst, das ist das deutsche Stromnetz, dafür nicht konzipiert und wird auch auf absehbare Zeit nicht dafür konzipiert sein, weil die Investitionen, die notwendig wären, um die ganze gesamte LKW-Flotte hundertprozentig zu elektrifizieren mit Batteriebetrieb und dann auf Korridoren zu laden, ist nicht realistisch. Das heißt, es muss Fälle geben, wo du auf alternative Antriebsformen wie beispielsweise Wasserstoff ausweichen musst. Davon ist auszugehen. Das ist so der größte Treiber, warum Wasserstoff überhaupt noch im Rennen ist, denn es hat ja auch enorm viele Nachteile. Wenn du mit Elektrizität Wasserstoff herstellst und dann aus Wasserstoff Elektrizität machst, ist klar, normale Physik, Wirkungsgrad ist nicht ansatzweise vergleichbar mit einer Batterie. Das sind die bekannten Nachteile. Hinzu kommt, dass wir grünen Wasserstoff in riesengroßen Mengen für ganz andere Bedarfe haben müssen, für Stahlproduktion und für Dinge, die absolut nicht mit Batterietechnik und Elektrizität funktionieren können. Das heißt, da wird die Transportbranche auch konkurrieren müssen um die Verfügbarkeit von diesem Wasserstoff für Transportzwecke. Das sind so die High-Level-Takeaways, die ich da mitgenommen habe aus den Diskussionen.
Okay, spannend. Ich wollte kurz eine Seiteninformation geben zum Thema Wasserstoff. Was jetzt auch ganz spannend war, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, weiß ich, ob ihr das in der Presse auch gesehen habt, das ist in Albanien eine Riesenquelle massivsten natürlichen Wasserstoffs gefunden worden. Also was jetzt auch nochmal, weil vorher gebe ich dir komplett recht, Boris, ist ein Riesenthema, wie bringe ich erstmal die Energie in das Wasser rein und mache praktische Wasserstoff da draus. Aber jetzt hat man praktisch in Albanien eine wirklich massive Quelle natürlichen Wasserstoffs in der Mine entdeckt. Und man hat jetzt gerade überprüft, wie man das entsprechend abbauen und auch später nutzbar machen kann. Also wirklich mal, es kommt eine neue Energiequelle heran, natürlich wieder eine natürliche Ressource, die dann abgebaut werden muss. Aber let's see, vielleicht hat das auch nochmal ein bisschen Schwung in eine andere Richtung.
Ja, lass uns mal ein bisschen einen Schwenk zurück machen zu meinem Lieblingsthema, mit dem wir angefangen sind, und zwar die Autofähren, die jetzt den Hafen in Bremerhaven wieder in Schwung bringen. Das war ja so ein bisschen so ein Sorgenkind, der Autoumschlag in Bremerhaven war lange Zeit ein Sorgenkind, hat sich auch auf die Bilanz ausgewirkt von der BLG, die da zuständig sind für den Hafenumschlag. Jetzt kommt das Ganze in Schwung. Was natürlich interessant ist bei der ganzen Sache, ist, dass der Bremerhavener Autohafen ja eigentlich konzipiert ist für den Export von Fahrzeugen. Da gehen ja die produzierten Fahrzeuge in Deutschland, wurden in alle Welt exportiert. Es gab immer auch schon dort Import, das heißt US-amerikanische Fahrzeuge und japanische Fahrzeuge auch in kleinen Mengen. Aber das Gros der Fahrzeuge, die rausging, in Export, dafür war der konzipiert. So, jetzt schwenkt sich das Blatt. Jetzt geht das Ganze in Import. Das werden irgendwann wahrscheinlich in absehbarer Zeit, wer weiß, irgendwann mehr importiert werden als exportiert werden. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil, Knut, wir haben häufig schon über das Thema Local for Local gesprochen. Diese Local for Local Strategie heißt im Endeffekt, dass ich in den Ländern produziere, wo ich auch verkaufe und immer weniger Produktion tatsächlich in Deutschland stattfindet. Das heißt, es wird weniger exportiert über unsere Häfen. Es wird halt schon in den Ländern produziert, wo es letztlich auch verkauft wird. Und China macht natürlich eine komplett andere Strategie. Alles wird in China produziert und dann in die Welt geschickt, kommt dann hier letztlich an. Aber es birgt natürlich auch Chancen für Logistikdienstleister. Erik, was für Auswirkungen seht ihr? Das ist definitiv auch für euch ein großes Geschäftsfeld, dort jetzt einzusteigen, euch Expertise anzueignen, wie man mit Gefahrengütern, mit Batterietransporten, mit Transporten von E-Autos und so weiter umgeht, ist nochmal ein anderes Feld, ist eine andere Herausforderung, ist ein anderes Animal sozusagen. Wie schaut ihr auf diese neue Situation? Birgt für euch vermutlich eine Menge an Vorteilen und Chancen, oder?
Nur wie das immer so ist. Es gibt immer so 2 Seiten einer Medaille. Ich meine, dass jetzt da die ersten 3000 Fahrzeuge in Bremerhaven angelandet sind, ist die erste Summe. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeschlagen. Ich glaube, bei Bremerhaven schlägt pro Jahr irgendwie 1,7 Millionen Fahrzeuge um und ist damit der zweitgrößte Autohafen in Europa, hinter Seebrücke. Also wirklich riesengroß. Emden haben wir in Deutschland ja auch noch, wo auch noch, glaube ich, Platz Nummer 3 ist. Also hast du zwei riesengroße Häfen, die Pkw-Umschlag kennen. Das Problem bei diesen Pkw-Umschlägen ist, wie du schon gesagt hast, normalerweise ist Deutschland eher ein exportlastiges Markt. Also die ganzen VWs und Daimlers und Porsche dieser Welt sind über diese Häfen rausgegangen. Meistens hast du natürlich ein Problem, dass das keine paarigen Verkehre sind. Also kommen die Dinger dann meistens irgendwie leer zurück, die Schiffe, beziehungsweise nicht ausgelastet. Dass jetzt mal wieder was zurückkommt und reinkommt, ist per se erstmal gut. Und du hast gerade schon gesagt, die BLG, die freut sich natürlich, weil das ist natürlich ein Geschäft. Ich glaube, es ist immer noch nicht so richtig entschieden, ob das jetzt alles im Bremerhaven bleiben wird. Die hoffen natürlich, dass das dort jetzt wächst und weitergeht. Und auch wenn du dann so BYD siehst, die ja natürlich da irgendwie 60-70% Steigerung zum Vorjahr an produzierten Fahrzeugen haben und jetzt in den Export reingehen, auch so ihre Strategie einfach geändert haben, weil eigentlich ist China bei sowas eher so aufnehmen oder aufsaugen und jetzt bringen sie die Fahrzeuge auch noch raus. Das ist schon beachtlich. Aber für, wie du gesagt hast, für einen Logistiker ist das ein tolles Thema. Ich glaube, Bremerhaven rühmt sich sogar, über den größten Parkplatz der Welt zu haben, weil natürlich da Tausende von Fahrzeugen irgendwo da draußen rumstehen. Das ist schon ein Megathema. Die alle zu verladen, alle wegzubekommen, alle reinzubekommen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen, wo auch die chinesischen Fahrzeuge halt die Zulassung noch dann brauchen jetzt für Europa und Deutschland. Aber wenn das dann alles geregelt ist, sind das ja auch super kostengünstigere Fahrzeuge. Und deswegen erschrecken da natürlich schon einige jetzt hier. Was heißt denn das jetzt denn eigentlich, wenn da hier noch mehr kommt? Also der Logistiker per se, ob da jetzt ein Daimler-Stern dranhängt oder ein BYD, ist erst dem erstmal egal. Der Konsument wird es später richten, was praktisch mehr genutzt wird.
Ja, vielleicht aber ganz kurz zum Thema kostengünstig. Da hatte ich kürzlich ein Gespräch für einen BVL-Podcast mit Julian Konzade von McKinsey, Kollege von dir, Knut, der mich darauf hingewiesen hat, dass die Fahrzeuge von BYD und Co., die jetzt in den Markt kommen, hier gar nicht so preiswert sind. Die sind verhältnismäßig teuer. Sind keine super preiswerten Fahrzeuge, die momentan kommen und sind vor allem wesentlich teurer als die Fahrzeuge, die in China angeboten werden. Also momentan sind es noch nicht die ganz, ganz preiswerten Fahrzeuge, die kommen, aber die werden wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Aber nochmal ganz kurz nur ein kleiner Kommentar zu der Tatsache, dass so viele Fahrzeuge tatsächlich im Hafen stehen. Das ist in der Tat so. Wenn du darüber fliegst, das von oben siehst, das sind riesengroße Stellflächen, komplett vollgefüllt mit Fahrzeugen. Ist übrigens auch ein Dorn im Auge von Matthias Magner und von Frank Dricke, die Chefs von BRG, die dafür, glaube ich, soviel ich weiß, keine Gebühren nehmen, kein Geld bekommen dafür, dass die Stellflächen dort missbraucht werden als Lagerfläche sozusagen.
Also was ich spannend fand an dem Thema ist, was ihr gesagt habt, die Autos stehen jetzt rum und brauchen Lagerfläche. Die Lagerfläche hat man aber nicht für den Export, ne? Weil du musst ja auch noch ein bisschen gepuffert werden. Das heißt, das wird auch noch schwierig. Und womit lässt sich damit Geld verdienen? Die Autos wollen natürlich vorbereitet werden, ne? Also da gibt es irgendwie noch kleine Tätigkeiten, da muss nochmal irgendwie gecheckt werden, da muss nochmal Service gemacht werden. Und weil die Autos aber nicht verkauft werden, passiert das im Augenblick nicht. Das heißt also, wir haben jetzt eine Lagerfläche, für die wir nichts haben wollen. Und der Umsatz, der eigentlich über diese ganze Vorbereitung gehen sollte, der kommt gerade auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es in den nächsten Wochen oder Monaten oder Jahren nicht mal irgendwann anläuft. Ich muss ehrlich sagen, das erinnert mich so ein bisschen an unsere Diskussion über Temu, ne, wo wir auch gesagt haben, die Fluten Europa nehmen Milliarden in die Hand, bei denen es halt über Air Freight und jetzt sehen wir hier Roro-Schiffe, die anlanden. Aber da sind schon gewisse Parallelen zu sehen.
Genau. Und ich glaube, darüber sollten wir mal ein bisschen intensiver diskutieren. Was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Und wenn wir das mal so ein bisschen analysieren, sehen wir ja Folgendes. Als allererstes haben wir mal eine Überkapazität in China. Und natürlich chinesische Autohersteller, die möchten natürlich auch ihre vorhandenen Kapazitäten auslasten. Ja, damit verdienen sie ja Geld und erreichen auch ihre Produktivitäten. Die zweite Sache, die wir erleben jetzt gerade, ist eine massive Expansion der chinesischen Hersteller auf den mitteleuropäischen Markt. Das ist ja geplant. Aber was wir ja auch sehen, ist eine Kooperation der chinesischen Unternehmen untereinander. Das heißt, chinesische Autohersteller arbeiten mit chinesischen Carriern zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass wir sogar chinesische Logistikunternehmen in Zukunft hier mehr auf dem deutschen Markt sehen werden. Und dann haben wir ein sogenanntes geschlossenes System. Ja, und eine chinesische Kooperation. Ich glaube, das werden wir sehen.
Dann haben wir genau angefangen. Also, dass die mit eigenen Schiffen hier jetzt landen, das ist ja schon auch ungewöhnlich. Also ich wusste nicht, welche andere Automobilkonzerne sich da eigene Schiffe auch gönnt. Ich kenne keinen.
Sie haben ja auch noch ein paar in Auftrag gegeben. Ist ja nicht so, dass es jetzt nur sozusagen diese eine, sondern da kommen ja noch ein paar mehr.
Also könnte man ja sagen, da steckt so ein bisschen Strategie dahinter.
Ja, und ich glaube, genau wie du es gerade gesagt hast, Frank, ich glaube, das geht das auch noch weiter. Also wenn ihr dann jetzt wirklich anfangen mit Schiffen, dann wird es irgendwann den Hafen irgendwann treffen, siehe Hamburg. dann wird es auch den Logistiker treffen. Also das geht ja, ja schön weiter. Die wollen praktisch die gesamte Supply Chain von vorne bis hinten kontrollieren. Bei Chips und sowas machen sie es schon bei vielen Sachen, sind einfach unabhängig davon vom Weltmarkt, wenn du das alles selbst halt kontrollieren kannst.
Ja, und vor allen Dingen auch die Basis, auf der sie im Konkurrenzkampf stehen mit anderen im Markt. Das ist schon sehr interessant zu beobachten, ja. Und die Expansionsstrategie, die dahinter steckt, wie sie den Markt durchdrängen, auch massiv Preise anbieten, wo andere einfach nur mit den Ohren schlackern, wie man so schön sagt, und dann hinterherkommen. Mit der Geschwindigkeit, die sie haben, es ist unglaublich. Und das ist natürlich ein Thema, das haben wir bei Shein gesehen, das sehen wir jetzt in der Automobilindustrie. Wir sehen das mit den eigenen Carriern, es wird wahrscheinlich das eigene Logistikunternehmen bald geben, eigene Händler im Händlernetzwerk hier. Vielleicht dauert es ein Jahr, vielleicht dauert es zwei Jahre, aber es wird kommen.
Mich erinnert das so ein bisschen an einen Vortrag, und kommen wieder zurück zum Kongress, wo der Chefsvolkswirt von der Commerzbank gesprochen hat. Eins von seinen Thesen war, China dauerhaft entzaubert. Und er hat im Prinzip das dann so hergeleitet, dass im Prinzip dann, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Infrastrukturprojekte im Prinzip das Wachstum abgesichert haben. Das funktioniert jetzt alles nicht mehr. Und für ihn, das fand ich ganz spannend, er hat dann auch Zahlen genannt. Er hat gesagt, er glaubt, dass das Wachstum in China mittelfristig sich auf so 3-4% einpendelt. Ne? Und die Frage ist sozusagen, ist jetzt diese massive Expansion über jetzt E-Autos in Europa und auch Logistiker, ist das jetzt eine neue Möglichkeit, um dieses Wachstum abzusichern, nachdem es in der Infrastruktur nicht mehr funktioniert? Ne?
Ja, ich glaube schon. Wenn der eigene Markt stagniert, dann musst du dir neue Märkte suchen. Das ist ja so ganz einfach. Und gerade im Elektroauto haben sie ja auch gewisse Vorteile. Ne? Sie haben einfach rechtzeitiger investiert, haben natürlich in China auch einen Riesenmarkt, haben so jetzt die Skalierung hinbekommen, auch mit den Volumen, haben jetzt eben die Überkapazität in dem Moment. Und jetzt expandieren sie genau in dem Moment. Und dann haben sie auch den Carrier genau in diesem Moment dann, ja. Das sind jetzt ziemlich viele Zufälle, die jetzt zum gleichen Zeitpunkt aufeinandertreffen. Ja, aber das nur so mal sagen kann.
Ich glaube, Knut, so wie du es gesagt hast, diese Beispiele wie Temu halt dann entsprechend, ist einfach Masse, die jetzt hier rüberkommt. Ich habe irgendwo in irgendeinem Magazin auch gelesen, dass wirklich der Auto-Tsunami jetzt hier aus China kommt. Ich glaube, wo es ein bisschen anders ist als Temu, weil Temu macht es ja auch einfach mit dieser unter 150-Euro-Regelung, um wirklich da an Zöllen und irgendwas sozusagen das alles immer mal optimiert vorbeizulenken. Das ist halt genau das, was beim Pkw natürlich jetzt nicht funktioniert. Also die müssen natürlich jetzt stehen, warten, bis sie Zulassung kriegen, bis das alles erlaubt ist und bis es dann entsprechend weitergeht. Aber ich habe gerade, die haben auch jetzt ein neues Modell, diesen SUV Yuan Up, der irgendwie für 12.900 € als Elektrofahrzeug auf den Markt kommen soll. Da denkst du, okay, das ist natürlich eine Ansage. Gell? Da nimmt man wahrscheinlich als Endkonsument das auch in Kauf, dass das Ding vielleicht nicht die besten Spaltmaße haben wird oder was auch immer. Aber das sind natürlich schon ganz andere Dinge.
Ja, was auch noch auffällt an der gesamten Thematik, ist, dass BYD, weil wir schon über BYD sprechen, die USA beispielsweise nicht als Markt identifiziert hat. Das ist kein Wachstumsmarkt, weil die Amerikaner sich die Situation ganz anders vorstellen und mit harten Bandagen arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachricht gesehen habt, dass inzwischen schon die Elektrofahrzeuge aus China als Sicherheitsrisiko deklariert werden, aufgrund der ganzen Sensoren und Kameras, die da sind. Also die Amerikaner werden erfinderisch, mit welchen Begründungen sie verhindern, dass der amerikanische Markt mit chinesischen Fahrzeugen überschwemmt wird. Europa dagegen ist definitiv ganz klar aggressiv als Wachstumsmarkt deklariert. Und selbst die EU wurde ansatzweise ein bisschen erfinderisch und hat schon von Strafzöllen dort geredet, aber ich glaube nicht, dass das auf absehbare Zeit durchsetzbar ist oder auch nicht mal ratsam ist, da mit Strafzöllen und solchen Dingen zu arbeiten, weil du da an anderer Stelle dann wieder ganz andere Chancen verbaust. Das wäre so meine Vorhersage.
Das ich auch so. Ich glaube, ja, Boris, man muss ja einfach so sehen, die Seidenstraße, wo ist sie denn entstanden?
Die neue Seidenstraße.
Ich meine, darüber muss man mal nachdenken. Das ist eine 10, 15-jährige Strategie, die jetzt umgesetzt wird, ja. Und die hat man nun mal auch nicht gebaut ohne Grund. Vielleicht haben wir da nicht so ganz genau hingeschaut.
Ganz private Frage. Seid ihr schon mal in einem chinesischen Elektroauto gefahren? Habt ihr schon mal in einem gesessen? Habt ihr Kaufinteresse bekundet?
Ja, ich habe das gemacht. Ich war ja im letzten Jahr dann auch in China gewesen und bin da sehr viel gereist. Auch in Elektrofahrzeugen von der Firma BYD. Wie man ja sagt, Deutsche Dream. Und die Autos sind richtig gut. Richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ne? Auch von der Technologie, die da drin ist, auch von den Sitzen, Innenausstattung, sehr gut.
Ja.
Qualität sehr gut. Ich habe mich auch mit einem bekannten Automobilhersteller während des Kongresses unterhalten und habe ihn mal nach seiner Meinung gefragt und er hat mir meine Meinung bestätigt.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also dann wird es ja nochmal spannender, gell? Aber ich glaube, so wie Boris gesagt hat, ja, also die Amerikaner holen die große Keule raus. Und ich glaube, die haben das sogar genannt, Bedrohung für nationale Sicherheit. Also das ist wirklich schon eine ganz große Keule. Und jetzt in Europa ist es das Thema halt deswegen angeblich ungerechtfertigter staatlicher Subventionen, was da aus China kommt und deswegen entsprechend mit der Strafzöllen behangen wird. Aber ob das reichen wird, glaube ich auf Sicht nicht. Gerade wenn es dann noch so Erfahrungen gibt, jetzt wie von dir, Frank, dass das Ganze dann entsprechend auch noch dann gut ist und es sich auch noch umsetzen lässt, dann haben wir vielleicht noch das Thema, wo kommt die ganze Elektrizität her, wo kommt die ganze Ladeinfrastruktur her. Ich meine, da bauen wir auch mehr nach wie vor auf. Aber dann wird es irgendwann spannend, gell?
Ja, kommt das ja auch aus chinesischer Hand und wird schnell umgesetzt. Mhm.
Vielleicht nochmal, um mal so den Bogen zu spannen, wenn ihr euch mal überlegt, also bei mir, ich weiß nicht, ich bin vielleicht hier der Älteste, als ich groß geworden bin, da haben gerade die Japaner angefangen, alles zu überschwemmen. Und das war damals als Kind, weiß ich noch, dass wir irgendwie rumgefahren sind, dann gibt's, oh, da hinten ist ein Toyota, da hinten ist ein Mazda und so. Und es wurde immer mehr und mehr und mehr. Und das ging dann auch irgendwie irgendwann. Jetzt ist Japan das lange Zeit das Land gewesen, was am meisten Autos produziert hat. Ist, glaube ich, jetzt von China überholt worden. Aber diese Welle haben wir schon mal durchgemacht. Und wenn man überlegt, dass Japan jetzt im Augenblick ja diese völlig überalterte Gesellschaft hat und schon lange kein Wachstum, kein signifikantes Wachstum mehr hat, wenn man jetzt sozusagen auch mal die Zahlen von China anschaut, die ja genau die gleichen Probleme haben, dann kann es natürlich auch hier passieren, dass in 30 Jahren China sozusagen das neue Japan ist, ne? Und vielleicht ist es dann wirklich so, dass wir dann in Europa diese Dreiteilung von europäischen Fahrzeugen, von chinesischen Fahrzeugen, von japanischen Fahrzeugen haben werden.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ein Thema, das wir sicherlich noch häufig in diesem Podcast behandeln werden. Aber für heute reicht erstmal. Vielen Dank, Knut, Erik, Frank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War schön, euch mal wieder gesehen zu haben in der letzten Woche. Und ich freue mich schon mit euch auf die nächste Episode. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Super.
Danke.
Ciao. Ciao. Tschüss.